SWR 2 zur Person.
Sie hören die Sendung in einer Online-Version mit gekürzter Musik.
Dazu begrüßt Sie Dagmar Munk. Gast im Studio ist Raphael Merlin. Herzlich willkommen.
Danke. Guten Tag.
Herr Merlin, Sie sind eigentlich alle. Sie sind Cellist, Sie sind Dirigent, Sie sind Komponist, Sie sind Arrangeur, Sie sind Jazzpianist, sogar studierter Jazzpianist. Also ein Musikus im besten Sinne. Sie unterrichten gerne. Was fehlt da im Musikbereich?
Singen und Bläserinstrumente. Auch ein bisschen Schlagzeugbereich. Also alles hat eine besondere Funktion. Und ich habe zum Beispiel, es klingt etwas blöd, aber meine Frau hat mir vor 2 Jahren für Geburtstag eine Trompete geschenkt. Und das war, ehrlich gesagt, das sage ich ganz ernst, das allerschönste Geschenk meiner Leben. Weil ich habe allein ein bisschen gelernt, wie die Fingersätze und Spiel funktioniert. Ich habe einen Unterricht von einem tollen Trompeten bekommen und ich hoffe weiterzugehen mit ihm. Aber so eine Erfahrung sofort hat mir so viel verstehen lassen, wegen was passiert im Orchester, wenn ich leite, was passiert mit auch mit Sängern. Alle diese Atmensphänomenologie mit Musik ist für Cellisten und Klavier irgendwie sehr fremd. Und das ist einfach toll. Also es gibt immer was Neues zu lernen.
Da warten wir ab, was da noch alles kommt.
Ja.
Sie sind als Cellist bekannt, als Cellist des Cattore Ben, das in den letzten Jahren ja alle Preise eingefahren hat, sowohl die Schallplattenpreise als auch erstmal die Wettbewerbe. Und ich glaube, wir fangen von vorne an. Und zwar Ihre erste Klassikplatte war eine Haydn-CD. Sie haben viel Haydn-Streichquartette gespielt am Anfang. Wollen wir erstmal reinhören? Menuett aus dem G-Dur.
Genial.
Das war das Menuett aus dem Streichquartett G-Dur, Opus 76 Nummer 1 von Joseph Haydn, gespielt vom Cattore Ben. Und der Cellist des Quartetts, Raphael Merlin, ist heute zu Gast in zur Person. Sie haben gesagt, Trompete, das fehlt jetzt noch. Singen habe ich Sie schon gehört. Und zwar, ich glaube, auf dieser Fiction-CD ganz am Ende bei einem Charlie Chaplin-Titel.
Oder bei Someday My Prince Will Come. Ich denke, bei Chaplin, ja, ein paar
ganz
Noten,
okay,
ein paar Noten gibt es, ja, bei Smile von Chaplin, genau.
Und ich habe von Eberhard Fels, der Sie über viele Jahre betreut hat, auch gehört, dass, als er Sie kennengelernt hat, 2002, Sie ihm tatsächlich ein Streichquartett vorgesungen haben zu viert.
Ja, das ist möglich. Ich habe besondere Erinnerungen von diesen ersten Begegnungen mit ihm, weil er hat eine tolle Reaktion gehabt, da... Es war in Kerkrade Monasterium in Holland. Oh nein, das war vorher in Nordhorn im September 2003. Eine ganz spontane Abend, wo wir unsere Sammlung von, damals hatten wir schon ein paar Arrangements zur Verfügung, also ein Piazzolla, 2 Miles Davis Sachen so, dass wir immer noch gerne spielen eigentlich. Und das war zwischen den anderen Studenten und der Fels war auch da. Und wir hatten natürlich das am ganzen Tag 10 Stunden mit Bartok Nummer 3 verbracht oder sowas. Also ganz, ganz harten Arbeitssequenzen. Und diese, so wir sagen auf Französisch, le troisième set, also diese dritte, nach dem Fußballspiel hat man noch ein bisschen Energie für Musik und mit Bier und alles ganz relax. Aber er kam zu uns und sagte, ja, das, was ihr macht, da ist eigentlich toll und das... dürft ihr, solltet ihr weiterentwickeln, unter der Bedingung, dass sie immer noch Beethoven Opus 18 Nummer 1 gut üben und spielen. Weil ja, man muss immer sich erinnern, diese Grenze zwischen sozusagen, auf Deutsch ist das ganz klar, ihr habt diese verrückte Beschreibung zwischen U-Musik und E-Musik, das klingt aber total faszinierend für uns Franzosen, weil wir haben, ja, wir können sagen Musik savante oder Musik populaire, aber E und U ist so klar, also nur ein Liter.
Und das ist auch eine Schranke bei uns.
Ja, ich habe immer gedacht, Mozart ist viel mehr U als E, wenn er im Dur eine Allegro mit Brio schreibt. Und es gibt bei Radiohead oder Jacques Brel viel mehr E als U. Also diese ja, Beschränkung ist sehr oft total absurd. Und ich glaube, was E sein muss, ist überhaupt den Art, mit der die Musiker ihre Arbeit elaborieren. Alles hängt daran, dass es balanciert, verhältnisvolles klingt und mit Kohärenz und mit Herz.
War das auch der Grund, wieso Sie mit Haydn angefangen haben? Ich meine, Haydn ist natürlich der Vater des Streichquartetts, aber Haydn hat auch eine große Leichtigkeit und in der Zeit war ja, Beethoven war zum Beispiel ein großer Improvisator, viel mehr noch möglich zu improvisieren und sich selbst einzubringen, zu spielen.
Ja, aber die Improvisationsseite von Haydn haben wir nicht wirklich als Hauptgrund, sondern wir waren mit Haydn als, genau wie Sie meinen, leichte psychologische Enthaltung. Also die Meinung Haydns Musik kann immer noch verjüngern. Ich weiß nicht, das Bessere zu sagen, aber die goldene Erinnerung, die ich behalte, ist ein Konzert in Genf Konservatoire. Damals hatten die Lindsay Opus 76 Nummer 1 G-Dur gespielt, genau was wir gerade gehört haben. Und das ist dieses Menuett, aber auch besonders langsamer Satz. Ich war unter Schock, wie diese schon knapp 70 Jahre alt Quartett damals, leider ist jetzt Peter Cropper gestorben, diese Energie, diese Spaß, dass sie zusammen hatten, obwohl man konnte total spüren, sie waren total fertig zwischeneinander, sie wollten überhaupt kein Wort zusammen haben. Es war wirklich das Stereotyp, dieses Archetyp für altes Quartett, wo nur Musik bleibt, aber keine menschliche, nette oder ganz versteckte und geheimnisvolle Beziehung. Ja, das war große Emotion. Und das war auch kein richtiges, toll technisches Quartettspiel, aber die Präsenz und die Ehrlichkeit, das ist wirklich, wirklich unvergessliches Abend.
Ein altes Quartett, Sie sind ein junges Quartett, Sie sind jetzt 38 Jahre alt und das Quartett hat sein 20-jähriges Jubiläum.
Die Wahrheit ist, das Quartett ist jetzt 21 Jahre alt geworden, aber damals gab es nur Pierre Colombet, der heutiges Primarius immer noch ist. Sonst ist in 2000 Gabriel angekommen, also Gabriel feiert gerade seine 20 Jahre alt. Ich bin in 2002 angekommen. Also ich habe 18 Jahre Quartett gespielt und die Marie kam vor 3 Jahren.
Es hat in der Bratsche ein bisschen gewechselt, aber ansonsten waren Sie zusammen. 2002 sind Sie eingestiegen, genau rechtzeitig, um die großen Wettbewerbe zu gewinnen. Erst den Concours International de Bordeaux, da haben Sie den zweiten Preis gekriegt, aber den ersten gab es auch nicht. 2003 und 2004 waren Sie dann umjubelter Wettbewerbsgewinner im ARD-Musikwettbewerb. Und danach begann ja auch wirklich eine steile Karriere. Sie haben vorher gesagt, Eberhard Fels meinte 18.1
genau.
Von Beethoven perfekt. Müssen Sie weiterspielen.
Perfekt.
Und deswegen hören wir jetzt mal 18.1. Glücklicherweise im letzten Jahr haben Sie eine große Beethoven-Tournee um die Welt gemacht. Und da ist eine Gesamteinspielung entstanden vor Corona. Und wir hören es jetzt in dieser neuen Aufnahme.
Thank you.
Das war der erste Satz aus dem Streichquartett F-Dur, Opus 18 Nummer 1 von Ludwig van Beethoven. Jetzt möchte ich von Ihnen aber erstmal wissen, warum sprechen Sie denn so gut Deutsch?
Ach, das ist die Frage. Ja, ich habe die große Privileg, einer musikalischen Familie zu gehören, wo meistens haben meine Geschwister als erste Sprache Deutsch in der Schule gelernt. Und natürlich, Musik und Deutsch kommen zusammen, wenn man in Frankreich ist. Es gibt schon diese faszinierende Linie von Komponisten, die alle deutsches sprachliche Länder herauskommen. Mozart, Bach, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Wagner etc. etc. Für französische Leute, die Vergleich mit Ravel und Debussy ist sehr, sehr groß. Und, aber die Hauptgrund, dass ich sehr gerne Deutsch gelernt, also deutsche Sprache gelernt habe, ist einfach zuerst meine zweimal Austauschschüler mit Stuttgart. Also eigentlich ist es lustig für mich, hier im Funkhaus in Stuttgart zu sein, weil ich habe irgendwie das Duft von diesem Sommer 1995 wahrscheinlich. Wenn ich bei die Familie Johler irgendwo in die Umgebung gewohnt habe und das war meine allererste Erfahrung in Deutschland.
Wunderbar, die Familie sprach dann Deutsch oder Schwäbisch?
Deutsch, ja.
Können Sie auch Schwäbisch?
Schwäbisch, nein, kann ich nicht. Also vielleicht einfach erkennen, aber gar kein Wort. Also es hat schon eine wichtige Print gemacht und nachher... Also Abitur etc. etc. weiter Deutsch im Kopf gern und warm behalten, aber keine richtige lernen. Aber sobald ich frei von der Schulzeit bekommen bin, dann habe ich mit der Cello oft eine Sommerakademie in Deutschland oder Österreich teilgenommen. Es könnte zum Beispiel Mozarteum Salzburg Sommerakademie oder Schleswig-Holstein Sommerakademie. Das war auch 2002 und damals habe ich die große Begegnung, also ich habe dort unter Franz Helmersson Meisterkurse Nicola Altstedt getroffen, der ein sehr naher Freund immer noch geblieben ist. Und mehr als das sind einfach die tägliche berufliche Gespräche mit Impresariat, mit so wie bei nette Interview mit euch hier oder mit Ihnen irgendwo, die allerelitischste deutsche Übungen, das ich auch zu machen hatte, war immer die Eberhard Fels Unterricht zu übersetzen für den drei anderen. Und das ist kompliziert, weil er spricht gerne Hochdeutsch und sehr, sehr unverständlich. Und er ist immer ein bisschen genervt, wenn ich zu viel Zeit brauche für die Übersetzung. Also das war sehr stimulierend. Und ich habe natürlich 90% seiner Wörter noch nicht lernen geschafft.
Sie sind der Kommunikator auch in dem Quartett, also in Deutschland zumindest, weil Sie so gut Deutsch sprechen. Was ist denn Ihre Rolle im Quartett? Ist es der Kommunikator? Also sowohl musikalisch, was ist Ihre Rolle, wie auch persönlich?
Meinen Sie meine Rolle drin oder?
Im Quartett.
Im Quartett. Ich könnte eine 300-Seite-Buch darüber schreiben, aber auch zwei andere Bücher um die Rolle von den drei anderen. Es ist unendlich und jeden Tag neue Balance zu finden. Aber wenn ich eine... ja, rohe Rolle hätte. Es wäre vielleicht ein bisschen eine Kombination von Würzel und Diplomat.
Wurzel.
In dem Sinn, Würzel ist sowieso der Cellist, eine hauptrhythmisch und fundamentale Registerverantwortlichkeit. Es handelt sich immer um Temporalität, die gleichzeitig Aspekt für Quartettleben, nicht nur Quartettspiel.
Aber der Bass, also das Cello gibt natürlich auch den Groove.
Ja, ja, aber die Licht kommt zuerst zur Blätter der Baum. Und die Würzeln müssen Geduld haben, bevor das zu ihnen Energie bringt. Und man muss also immer disponibel.
Verfügbar?
Verfügbar bleiben, ja.
Die Wurzeln und?
Diplomat. Ah. Das bin ich irgendwie. Ich habe oft die Konflikte in der Gruppe ein bisschen mit mehr Distanz erleben können. Und das ist dann irgendwie ein Glück. Aber die Verantwortlichkeit ist nicht diminuiert und man muss auch darauf helfen. Ja, das ist hart zu beschreiben in ein paar Wörter. Aber was in einem Streichquartett gibt, ist nicht nur Arbeit, künstlerisch oder persönlich. Es ist auch irgendwie total externe Faktoren. Trotz man nur immer mit den drei selben Leuten arbeitet, die Kombination von diesen Persönlichkeiten ist irgendwie eine fünfte Organismus, eine fünfte Person. Und deswegen habe ich gemeint, es ist eine tägliche Notwendigkeit für neue Balance, weil es lebt irgendwie trotz uns. Und wir haben jeden Tag versucht zu stabilisieren, aber ça nous échappe. Es fließt auf unsere Hände weg. Mhm. Quartettleben als Hauptberuf ist irgendwie auf dem sozialistischen Aspekt, es ist irgendwie wie mit Händen nur Fisch zu fischen.
Also man muss sich immer wieder neu einstellen, aber das ist natürlich auch das Spannende. Jeder entwickelt sich, alle vier entwickeln sich und es gibt eine gemeinsame Entwicklung, aber auch anstrengend.
Ja, sehr. Die Vergleiche sind mehrere. Man könnte sagen, es ist eine Ehe zu viel. Man sagt auch, es ist eine Verpflichtung, genauso wie bei Religion oder eine große Wahl, eine Vocation, ein Ruf oder ein geschwisterähnliches, ja, Kommunität.
Als Sie 2002 dazukamen, da gab es ja schon eben die erste, zweite Geige. Warum sind Sie da ausgesucht worden? Was meinen Sie? Warum wollten die beiden Sie als Cellisten?
Also ich war, glaube ich, irgendwie gewählt zwischen uns alle. Also wir gehörten damals dieselbe Musikschule. Wahrscheinlich, weil ich diese Jazz-Seite auch gerne entwickeln wollte. Wir hatten schon mit Pierre Colombet ein bisschen, ja, Improvisationssequenzen oder kleine Jazzstücke zusammengespielt. Ich am Klavier und Bearbeitung für Quartett, das war etwas, das ich auch gerne versuchen wollte. Ich hatte die ehemalige Besetzung des Gruppe auch gehört und es war schon ein großer Wahl. Ich konnte total mich vorstellen, dass mein Leben total sich ändern würde, dass ich weniger Zeit hätte für meine andere Aktivität. Damals war ich irgendwie in drei Teile. Ich hatte mein Cello-Studium, aber ich war auch Mitglied einer Jazzquartett am Klavier und ich hatte schon meine Dirigent-Kursus und ich habe alles aufgehört, damit ich Vollzeit beim Quartett proben konnte. Also das war ein großer Fall, aber ich konnte auch total. Es war mir beweist, dass es sich total gelohnt hat, wegen sofort war es tolle Musik.
Also Sie waren 19, mit 15 sind Sie nach Boulogne-Billancourt gekommen, ans Konservatorium, wo die anderen auch studiert haben. Und eigentlich, um dirigieren zu lernen, Sie haben das ja schon kurz angedeutet, das war ja wohl auch ein großer Wunsch von Ihnen. Wieso haben Sie sich nur für Streichquartett entschieden? Bei der Fülle der Möglichkeiten, die Sie haben, denn Sie wussten ja, dass das einfach dann nur Streichquartettarbeit wird.
Ja, es ist schon klar, das Quartettrepertoire ist irgendwie das allerhöchste Qualität und c'est le nombril du Repertoire. Das ist das ganz, ganz Zentrum von dem westliche Musik. Also Quartett ist schon das Mini-Orchester, alles kompakt drin. Und für die allerbesten Komponisten, es war, wo die Komponisten ihre Erfahrungen, aber auch es ist, wo die Ideen am klarsten kommen. Es ist ein bisschen wie für Maler, wo sie die Maler, nicht Gustav Mahler, die schwarz und weiße Skizzen haben. Es gibt keine Farbe noch, es gibt keine dynamische, gigante Unterschied zwischen Pianissimo und Fortissimo, genauso wie man nur zwei Flöten und dann das ganze Orchester tutti forte spielt. Aber bei Quartett ist die Idee immer klarer zu spüren und die Kompositionsprozesse sind unter den Augen transparent. Man hat diese Privileg, bei Schubert, Beethoven oder Bartok oder irgendwem, oder auch bei Dutilleux Streichquartett, es ist alles klar, dass man mit nur 20 Seiten Musik man jahrelang studieren und verstehen können. Und diese kompakte Sache ist wahrscheinlich der Grund, dass man sich total ins Quartettleben engagieren kann. Weil es ist endloser Druck, aber auch Verständnis.
Haydn war die erste Quartett-CD, die Sie gemacht haben. Die zweite war dann schon Bartok.
Mein liebstes Stück wäre zweite Quartett, erster Satz.
Thank you.
Das war der erste Satz des zweiten Streichquartetts von Béla Bartók, gespielt vom Quatuor Eben. Raphael Merlin hier in SWR 2 zur Person. Dieser Wechsel von Haydn zu Bartók, sind die Extreme oder gibt es für Sie da Verbindungen?
Die Verbindung ist ja klar und es ist geografisch schon ganz klar, es ist die total selbe Ort. Ungarisches Wurzel für Wiener Musik ist ganz klar. Und
auch die Volksmusik?
Ja, Volksmusik total auch prägend, auch bei Haydn sehr viel. Ja. Diese rhythmische, nochmal Wurzel ist vielleicht das Wort, so es dem Klang von unter immer einleuchtet, Energie bringt. Alles kommt von Rhythmus.
Sie waren alle jung, als Sie angefangen haben. Wie stelle ich mir da so eine Session vor? Haben Sie dann wirklich unterteilt in eine runde klassische Streichquartettprobe und abends nach dem Bier wurde gejammt?
Nee, es war sehr, sehr spontan. Es ist immer noch nach 20 Jahren unglaublich spontan. Wir können keine richtige Disziplin. Es kommt mit uns einfach nicht. Also wir sind immer verspätet. Wir proben immer später als geplant. Wir haben immer Schwierigkeiten, um zu planen, weil die Präsenz und was genau am momentan geschieht, ist immer wichtiger, als was vorher oder nachher kommt.
Das hält das Ganze wahrscheinlich auch lebendig.
Ja, man wird nie bei uns sich langweilen, aber es kann auch ärgern, dass wir manchmal einfach das Wichtigste verpassen, weil wir zu viel Zeit auf ein Detail verbracht haben.
Also viele Leute, die Sie gehört haben, und dazu gehöre ich auch, als ich Sie das erste Mal gehört habe, da war für mich nur die Frage, wie machen Sie das? Wie schaffen Sie diese Leichtigkeit, diese Frische und gleichzeitig diese unglaubliche Tiefe?
Ja, danke. Ich finde, das ist ein tolles Kompliment. Und ich glaube, es gibt zwei Gründe. Erste ist genau diese Präsenzsache. Jede Sekunde Musik ist eine Mikrowelt mit Möglichkeit von harmonischer Exaltation. Und das haben wir immer gesucht. Und zweite ist einfach, dass wir viel arbeiten. Wir haben immer noch, auch jetzt weniger, wir sind Erwachsene geworden, im Sinn, wir müssen auch Zeit behalten für Familie und so. Aber Studentenzeit und die ersten Jahre unserer beruflichen Tätigkeit, es konnte verrückt sein, so wie eine auch am Sonntag, aber jeden Tag 8-9 Stunden Probe. Es ist wirklich, deswegen habe ich erklärt, wegen die Entscheidung, alles anders momentan aufzuhören, um wirklich das größte Verpflichtung in gemeinsame Richtung zu bringen. Und dafür muss ich auch meine ehemalige Kollege Mathieu danken und begrüßen bei der Gelegenheit. Er ist kein Quartettspieler mehr und ich bin mir sicher, dass wenn ich Gelegenheit hätte, ihn zu treffen jetzt heute und Zeit mit ihm viel, es wäre ein anderer Mensch, weil er hatte auch sich selbst total verpflichtet und gegeben. Und das ist wirklich eine Frage von en français, on met tous ses œufs dans le même panier. Also man bringt alle seine Eier in selben Topf.
Also ist es doch auch gut, quasi geborgen zu sein in dem Quartett? Also man ist individuell, aber man ist auch in dem Quartett zusammen. Das ist was anderes als eine solistische Aufgabe.
Ja, also es muss immer eine solistische Tätigkeit immer bleiben. Man kann sich nie verstecken. Aber am Gegenteil, man muss immer das Ganze einen riesigen Platz lassen. Es ist genau an der Treffpunkt.
Die erste Aufnahme schon, die Sie gemacht haben, diese Haydn-Streichquartette, ist eine Live-Aufnahme. Das war Ihnen auch wichtig. Ist das Publikum wichtig? Also ist das Adrenalin wichtig in dem Moment?
Ganz klar. Und diese Beschränkung, Erfahrung wegen Coronavirus hat alles nochmal beweist, wie wichtig das ist für die musikalische Interesse. Zum Beispiel nach dem Lockdown, also nach knapp 3 Monaten ohne Quartettprobe, das war faszinierend zu uns auch, das wissen wir, aber zu erleben, wie fremd diese Vibration geworden ist und zurück zusammen hat es genauso wie Blutzirkulation wieder wirklich große physische Effekt und zwischen Spieler und Hörer ist es auch sehr wichtig und das allererste Konzert haben wir für eine total leeres Halle gespielt. Ohne eine einzige Person.
Nur wie ging es Ihnen damit?
Also große Freude zwischen uns fünf. Es war mit Antoine Tamestit, Mozart-Quintette, aber ohne Publikum. Ich war irgendwie verloren. Ich konnte nicht wissen, wohin den Klang zu werfen war, zu senden.
Und das ist auch die Schwierigkeit wahrscheinlich im Plattenstudio, oder? Wenn Sie eine Aufnahme
machen. Aber im Plattenstudio hat man schon alles ganz klar. Es ist für Schneiden, es ist für ein künstlerischer Leiter, gibt es mit Kopfhörer und wir sind zusammen auf der Suche für etwas ganz klar, eine definitive, ideal, genauso wie eine Fotografie, dass man korrigieren kann. Es ist nicht vergleichbar mit diese ein Gestus, einmaliges Mal, genauso wie ein Theaterstück, das man 200 Mal spielt. Es muss jedes Mal neu klingen, weil sonst der Schauspieler hat diese Pflicht zu ensorcellieren. Ich weiß nicht. Also es muss Sinn machen, was ein Schauspieler erzählt. Und natürlich, der Schauspieler erzählt was, das er auswendig gelernt, aber der Sinn muss nie verschwinden. Die Grund dafür, es geschrieben wurde. Musik funktioniert genau dasselbe.
Wir hören Sie jetzt mal von der, bei uns heißt es, Sie haben schon drüber gelacht, U-Musik-Seite. Sie haben sehr viele CDs auch gemacht mit Kollegen zusammen und eine Fiction. Das sind verschiedene Filmmusiken, die Sie dort inspiriert haben. Da hören wir Miserlou aus Pulp Fiction, den Quentin Tarantino-Film. Sind Sie Filmfan?
Ja, also ganz klar. Und wir haben oft zusammengesessen, um Filme anzuschauen, obwohl es selten die Gelegenheit gibt. Aber wir sind alle vier. Jeder hat natürlich seine Favorites. Aber vielmal, Pierre hatte wegen Woody Allen große Faszination und das hat er gerne mitgeteilt. Wir haben auch mit die Cohen-Brüdern oder auch eine tolle Erinnerung von Arnaud Desplechin, Roi Seren. Das war ein toller Film, das eigentlich über das Reichsratsleben auch ein bisschen sich handelt. Ja, Reflexion für normales Leben auch.
Und wie entsteht dann so eine CD? Hat dann jeder einen Filmmusiktitel, der ihm besonders gefällt?
Die Wahl war ein bisschen gemischt. Es gab auch Stücke, die nicht wirklich erst mit Cinema eine Verbindung hatten, aber das kann man auch nachher komischerweise finden. Ah, diese Musik, zum Beispiel man spielt Schubert seit das Trio im Konzert und wenn man die Liste den mehreren Filmen, die so eine schöne Filmmusik benutzt haben, aber das ist natürlich keine Filmmusik. Mhm. Alle Musik ist Potenzial eine Filmmusik. Und das hat Stanley Kubrick besser als niemand beweist mit Ligeti und Bartok zum Beispiel.
Miserlou aus Pulp Fiction, aus dem Quentin Tarantino-Film, von Ihnen arrangiert, Raphael Mellner.
Ja, von dem ganzen Quartett eigentlich. Das haben wir wirklich zusammen erfunden. Und die Bearbeitungsarbeit, das war sehr interessant. Das ist das aller Einzige, das wir nie geschrieben haben.
Also das ist aus der Improvisation entstanden?
Ja, ehrlich gesagt, es war natürlich, ich erinnere mich, am Klavier gesessen zu haben, aber die anderen haben auch immer teilgenommen und ja, vielleicht ein paar Noten geschrieben, aber trotzdem, das war so harte Arbeit. Wir haben gleichzeitig entschieden und auswendig gelernt. Das ist genauso wie für eine Rockband. Und selten haben wir so gearbeitet für eine Bearbeitung.
wenn man zum Beispiel auch ihr Konzert mit Michel Portal oder so hört, mit vielen Musikern aus dem Jazz haben sie ja zusammengearbeitet und auch CDs gemacht, dann merkt man auch, dass der eine Titel ist von dem einen arrangiert, der andere von dem anderen. Es wechselt so ein bisschen durch. Aber es ist doch Gemeinschaftsarbeit.
Bei Eternal Stories, meinen Sie?
Ja.
Das sind Kompositionen, die wir separat geschrieben haben. Aber wenn es sich um Bearbeitung handelt, ja, es ist alternativ. Manchmal muss eine Bearbeitung wirklich geschrieben sein und ich bin der Sekretär davon. Ich habe im Computer meine Partiturliste. Und es kann sein, dass ich einfach mit großer Begeisterung allein was schreibe. Es kann auch sein, dass ein anderer schreibt und kommt zu mir und ich mache die Finalisation.
Endfassung.
Genau. Aber es hat am Ende immer die Verantwortlichkeitsstempel von der ganzen Gruppe. Und zum Beispiel die Bearbeitung von Over the Rainbow für Nathalie Dessay. Das war genau eine Mischung, die Introduktion. Und erste Sequenzen sind von mir und die Ende ist von Pierre. Und wir haben einfach eine Verbindung zusammen uns vorgestellt mit Modulation und so. Es ist wirklich ein gemeinsames Arbeit. Es hat keinen Sinn, jetzt zu sagen, wer hat was geschrieben. Ich glaube nicht.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. There's a rainbow highway to be found.
Over the Rainbow, gesungen von Nathalie Dessay, mit Ihnen, Raphael Merlin und dem Quatuor Eben. Sie sind Cellist im Quatuor Eben. Wir haben Sie jetzt als Arrangeur auch schon erlebt oder als Improvisator. Leider habe ich nichts gefunden, wo Sie am Klavier sitzen.
Ja.
Sie sind doch immer noch als Jazzpianist eigentlich unterwegs.
Ja, das mache ich aber selten.
Wahrscheinlich, weil Sie keine Zeit haben, kann
ja,
das
ja.
sein?
Ja, aber ich möchte eigentlich gerne ein bisschen mehr für mich selbst. Also es ist wichtig für mich, das Klavier immer nahe zu behalten, weil es ist der tollste Freiheitsraum.
Hat Corona da ein bisschen Ihnen auch was gegeben an Möglichkeiten,
ja,
mehr Klavier
also
zu spielen?
Ja, also ich bin leider oder glücklicherweise lang zu Hause geblieben, aber ich habe ein Kinder gekriegt. Mein Sohn ist am 1. April geboren und also ich war sowieso sehr beschäftigt. Aber manchmal habe ich ein bisschen Klavier zu Hause gespielt, auch für ihn. Bach Wohltempierte, aber auch Beatles-Song. Ich habe für ihn sehr viel Blackbird gesungen, damit er einfach sich einschlafen konnte und ein bisschen Klavier auch.
Also mit ja. Blackbird kann er am besten einschlafen.
Ja. Funktioniert gut.
Also Sie haben so ein bisschen Test auch gemacht. Wie wirkt Bach?
Also Bach, einschlafen Beatles. Vielleicht nicht, weil es ist, ja, Stimulation für Geist.
Das ist jetzt Ihr Jüngster, aber Sie haben noch einen großen Sohn.
Ich habe 3 Söhne. Und der Älteste wird Deutsch lernen nächstes Jahr.
Also der Älteste ist 9.
Genau.
Und üben die auch alle fleißig, also vielleicht nicht der Neugeborene, aber üben die auch alle fleißig ihr Instrument?
Nicht ganz. Der Erste hat ein bisschen Posaune gelernt, aber ist davon nicht total interessiert und wird Klavier anfangen. Er möchte unbedingt mit dem Computer was machen, also Elektro.
Also man merkt schon, das geht vielleicht doch auch in andere Richtungen.
Ja.
Ja.
Kein Kontroll.
Sie haben so viele verschiedene Seiten, Herr Merlin. Als Dirigent sind Sie inzwischen ja auch gefragt. Sie haben ein, nennt man es, Orchester gegründet, 2014. Es ist ein Kammermusikkollektiv, heißt es. Ein wunderbarer Name, gab es ja vorher noch nicht. Was steckt da als Idee hinter?
Les Forces Majeures. Die Name kommt...
Also auf Deutsch heißt das die höhere Gewalt. Das ist eigentlich etwas, dem man ausgeliefert ist, wo man nichts dagegen tun kann.
Genau. Und zum Beispiel die absagen einen Konzertvertrag wegen Coronavirus-Epidemie, das ist schon ein Cas de Force Majeure, höhere Gewalt. Aber es ist total anders. Es ist La Force Majeure. Das ist der Titel von einem Buch von Clément Rosset, der Philosoph. Und das ist für ihn die beste Beschreibung für Freude. Und Freude, von ihm beschreibt, ist was, das man entscheiden kann, obwohl es total bedingungsbekannt nicht ist. Mhm. Und zwar, wenn man wirklich die Augen aufbehaltet, kann man sehen, das Leben hat irgendwie keine Erfolgsmöglichkeit, ein bisschen Schopenhauers Negativismus. Trotzdem kann man diese absurde Entscheidung, Freude zu bei mir, selbst zu behalten. Und bei der Musik ist es irgendwie ein ganz geheimnisvolles Phänomen, dass man zusammen die Freude bekommen kann. Und zusammen zu sein ist auch der Sinn, ein Orchester zu machen.
Zusammen in der Kammermusik, da hat jeder ja eine große Eigenverantwortlichkeit. Jetzt ist es ja ein bisschen eigentlich ein Unterschied. Wenn Sie Dirigent sind, was erwarten Sie von den Orchestermitgliedern?
Eine maximale Präsenz und Energie. Deswegen ist es.
Also und auch wirklich ein eigenständiges Sich-Einbringen.
Ja, natürlich. Es ist mit Repertoireswahl und Situationen immer unterschiedlich. Aber die Idee mit diesem Kollektiv ist, dass wir nicht nur Orchesterprojekte machen, sondern auch manchmal Kombinationen von Kammermusikvorschlägen. Zum Beispiel, wir waren damals im Sommer 18 in Residenz bei Vichy Oper und wir haben einen speziellen Tag, wo jeder Gruppe in einer Kneipe oder draußen oder auf dem See Open Air oder Harfe Solos Rezital. Und es gab, ich glaube, 12 Konzerte an diesem Tag. Und ich habe einfach, was ich machen wollte, gemacht. Ich habe gerne ein bisschen Jam Session mit Freunden im Kneipe oder Solo Cello irgendwo gespielt, aber als Dirigent gar nichts. Und ich glaube, das ist, wo die Blut dieser Kollektiv am besten kräftig und mit generöse Präsenz bleibt. Und natürlich, wir haben Pläne für große Repertoire, aber das ist nicht das absolute Priorität. Die erste Platten, die wir zusammen gemacht haben, das war eine Gelegenheit, auch zusammenzusetzen und große Freuden zu teilen in einem besonderen Platz. Das ist diese Ferme de Villefavard auf dem Land, ganz verloren. Aber dort hat man auch zusammen frische Luft und wunderschöne Bäume und Bauern. Und das ist eigentlich eine alte Farm, Bauernhaus, aber nicht so alt eigentlich und in einem Konzerthalle renoviert. Die Freude ist besondere als was wir eigentlich als künstlerische Figur inkarnieren wollen. Es kommt Natur davon, natürlich.
Zwei CDs haben Sie gemacht mit Les Forces Majeures. Eine mit Karine Dehaye, zwar eine Rossini-CD. Und da haben Sie ein Stück drauf arrangiert, was mir besonders gut gefällt, Nizza.
Ja, mit dieser spanischen Duft. Ja, die Karine ist ein von den allerbesten Spezialisten für Rossini gerade. Und das war eine intensiv, aber auch einfache Erfahrung, diese Platte zu machen. Ich habe keine Erinnerung von einem Singer, das so lang Hochvirtuosität so einfach rausbringen kann. Es ist wirklich, wirklich außergewöhnlich.
Haben Sie jetzt als Dirigent erlebt? Das war Nizza mit Karine Dehaye. ein Stück von Rossini, eigentlich eine Canzonetta für Stimme und Klavier, von Ihnen arrangiert, Raphael Merlin. Dieses Orchester, Sie machen bis zum Fauré-Requiem, also große Aufführungen damit. Sie sprachen die Vichy-Oper an, dort haben Sie auch einen Barbier schon dirigiert. Sie werden jetzt gelegentlich gefragt, die Dirigate zu übernehmen, auch in der Oper?
Ja, das ist alles mit dem Zeitplan zu kombinieren. Ich weiß nicht genau, wie die lyrische Welt einen Platz für mich hat oder nicht, aber mein Interesse ist natürlich total voll und mal sehen in die Zukunft.
Also auch Richtung Oper?
Ja, klar, 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 natürlich. Wenn ich den Wahl hätte, ich würde vielleicht nicht das ganze Mozart machen, aber es gibt besondere Stücke, so wie Herzogs Blaubart oder Ariane auf Naxos oder ja, natürlich auch einen Don Giovanni. Aber ja, das Leben hat ein paar Jahre, eine 300-ige, 65 Tage pro Jahr. Und ich bin,
aber Ihre
ich bin
Tage scheinen irgendwie 48 Stunden zu haben, nicht nur 24 wie unsere.
Ich habe meine kleine Methodologie, zum Beispiel im Züge verbringen wir mit dem Quartett sehr viele Stunden. Wir fliegen nicht gerne, wir haben gegen Kerosin eine große Hasse und wir haben immer knapp mehr Zeit im Zug als auf der Probe oder auf der Bühne zu verbringen. Und ich bringe immer Bücher, Partitur oder Computer und arbeite und lese ziemlich viel. Ich glaube, das ist auch, wo unsere Zeit verrückt geworden ist. Man hat Geduld irgendwie verloren. Und das ist eine Gefahr für klassische Musik, weil klassische Musik dauert irgendwie länger.
Und, ja, auch im Verständnis, auch im Hören dauert
genau,
es länger.
Weil Sinn kommt nicht spontan. Sinn von das Ganze. Die Sonatenform ist ein perfektes Beispiel für Sinn machen. Wirklich rhetorisch.
Mhm. Sie komponieren auch und haben inzwischen auch Auftragskompositionen. Es gibt ein Konzert für Streichquartett und Orchester, 2011 geschrieben. Ein Konzert für Cello und Streicher, was Sie für Lockenhaus für das Festival geschrieben haben. Und jetzt auch ein gemischtes Oktett. Da gibt es auch eine Aufnahme von.
Für gerade was? Erschienen, gerade, ja. Während die Beschränkung, glaube ich. Kombiniert mit Schubert Oktett, das ist dieselbe Besetzung.
Weil das die gleiche Besetzung ist, haben Sie
ja, der Auftrag kam von einem Freund, Pierre Fouchenere, ein toller Geiger, der unbedingt ein zeitgenössisches Stück von mir, also mit Schubert zusammenbringen wollte. Und ich habe mir mit dieser Zifferensache 5 Streicher, 3 Bläser und das ist 35, kommt mit Fibonacci-Suite und goldene Nummer-Sachen, ganz klar. Mhm. Und ich habe einen Versuch, in der Musik diese perpetuelle beschleunigende Sache, also Acceleration, ja, der Zeit, aller Zeiten sind irgendwie in diese Tourbillon, diese Vortex von, und ja, das war die Motus für die Komposition. Das Stück ist eigentlich ziemlich kurz, ich glaube 12 Minuten oder so. Und es gibt 4 Sätze oder 3,5 sozusagen. Und es gibt diese Sequenz mit Les Trente Glorieuses, also die 30 Jahre nach Zweiten Weltkrieg, wo das ganze westliche Bereich konnte illusionvoll denken, dass alles jetzt am besten sich entwickeln würde. Und es ist diese illusionale Sache, die kommt ganz logisch zur Acceleration perpetuelle, beschleunigende. Ich habe immer gedacht, ja okay, nicht negativ werden, keine hoffnungslose für Zukunft ist irgendwie sehr unproduktiv, aber trotzdem mit Ehrlichkeit beobachten, was passiert, ist schon nötig. Und ich bin immer noch zweifelvoll davon, aber sehr, sehr stark überredet, dass die ökologische Nachdenkung für uns alle jetzt unsere Lebensbedingungen hat in Zwischenhände, wenn es noch eine Möglichkeit, was zu retten gibt. Und bei der Musik bin ich immer davon sehr, sehr eng. Und deswegen viele weitere Projekte für die Zukunft sind zum Beispiel mit Les Forces Majeures wollen wir unbedingt diese Fahrradtourneen weitermachen. Immer mit Freude, Les Forces Majeures, aber auch das Quatuor Eben, ich bin davon unheimlich stolz. Wir sind immer in dem Zug, wie gesagt. Und wir haben außer letztes Jahr diese Tour du Monde für Beethoven mit ja, Carbon kompensiert. So. Aber man muss auch wirklich zurückgehen. Ein paar Jahrhunderte vorbei war das ganze Leben einfach anders. Und man konnte zum Beispiel ein Stück Musik nur einmal hören. Das war schon ein Privileg. Und wir sind heute mit Spotify immer faul, weil wir wissen, wir werden eine zweite Chance kriegen, wenn wir wollen. Also, ja, alles kommt zusammen. Alles ist verbunden.
Thank you.
Das war ein Ausschnitt aus dem gemischten Oktett in der gleichen Besetzung wie das Schubert-Oktett von Ihnen, Raphael Merlin. Gerade frisch erschienen, eine der Auftragskompositionen, die Sie jetzt auch schon haben. Können Sie sowas auch im Zug arbeiten?
Ja, Komposition funktioniert gut im Zug.
Auch zu schreiben oder nur zu denken?
Beide. Ich habe, wenn ich Klavier dabei habe, ich spiele gern, aber schreibe eigentlich wenig. Ich habe diesen harmonischen Prozess immer ein bisschen Zeit gebraucht zwischen das Moment, wo es inspiriert wird und das Moment, wo er logisch trifft. Und die logisch treffe ich manchmal schneller ohne ein Instrument dabei.
Jetzt haben wir Sie noch gar nicht als Solist gehört. Sie spielen natürlich auch Cello solistisch, sowohl mit Orchester mitunter. Es gibt aber auch ein paar Aufnahmen, zum Beispiel Fauré. Von Fauré gibt es überhaupt sehr viele Aufnahmen von Ihnen. Ist es so ein Leib- und Magenkomponist?
Mhm, ja. Fauré bin ich total verliebt geworden, als ich 17, 18 Jahre alt war. Damals war ich mit Simon Zawi, der Klavierspieler, sehr engen Freund und bin ich immer noch. Und der ist ein ganz, ganz Spezialist von Fauré geworden. Er macht gerade seine Integrale Fauré, alle Kammermusik mit Klavier. Und er ist Expert. Es ist faszinierend. Er könnte irgendwelche Geschichte wegen seiner kleinen Nichte, wo sie wollen, was sie machen, wo seine, die ganze Konstellation von seinem Leben, er kennt auswendig. Es ist sehr lustig eigentlich. Und ja, wir haben nächstes Jahr das Projekt, die Klavierquartette auch zusammen aufzunehmen. Und ich möchte unbedingt mit ihm auch irgendwann die Ballade und die Stück für Klavier und Orchester mal machen. Und zum Beispiel Penelope, das wäre auch ein Traum. Ein Traum, aber ja.
Requiem immerhin haben Sie als Dirigent schon aufgeführt.
Ja, eine besondere Erfahrung auch. Das war mit der Bariton Marc Moyon und die Sopranistin Amel Brahim-Djelloul. Das Requiem ist ein zartes Stück. Es konnte diese Tenerament-Benennung genauso wie bei Beethoven haben. Für ein Requiem ist es selten so. Das ist vielleicht das Element, das ich bei letzter Opus besonders von Fauré am liebsten habe. Diese immer konsonant, aber auch schlau und durchgehende Linien, Kontrapunkt direkt von Bach eigentlich irritiert. Zum Beispiel die Cellosonaten, es kommt ganz klar, dass die Schreiben für Klavier ist gar keine begleitende Melodieart, sondern wirklich eine logisch von den internalen Stimmen, die sind auch individuell und das macht eine unerwartbar und faszinierend harmonische Sprache. Total anders als Ravel und Debussy Impressionismus. Bei mir, Fauré ist kein Impressionist. Okay, er hatte seine Mittelperiode mit, was man diese Salonmusik beschreiben kann, wobei es viel zu pejorativ, viel zu negativ klingt. Aber am Ende, es ist purer. Die Taubheit von ihm ist vielleicht auch zu Beethovens Taubheit.
Ja, und es wird auch immer kontrapunktischer dann.
Ja, immer, ja. immer mehr.
Thank you.
Das war der erste Satz der zweiten Cellosonate von Gabriel Fauré, von Ihnen Raphael Merlin gespielt und Simon Saoui am Klavier. Raphael Merlin ist heute zu Gast in SWR 2 zur Person. Der Cellist des Quatuor Ben, er ist gleichzeitig Dirigent, Arrangeur, Komponist, auch Lehrer. Ab nächsten Jahr ist er Professor für Cello an der Musikhochschule in München und Jazzpianist. Wir kehren nochmal zurück zum Jazz. Ihnen sind ja viele Menschen auch begegnet. Mit Michel Portal werden wir gleich noch was hören. Wie kommen denn diese Begegnungen? Wo treffen Sie die? Begegnen Sie sich bei Festivals oder rufen Sie Michel Portal an? Hat er Sie angerufen? Wie kommen solche Kontakte? Oder Michel, mit Bernard Lavillier? Das sind ja alles französische Idole.
Ja, ja. Es gibt für jedes Beispiel eine besondere Geschichte. Michel konnten wir schon, also wir haben ihn getroffen, ich glaube 2006 oder 2007, so, für ein erstmal Konzert in Italien, in Ferrara, mit Mozart Klarinettenquintett und Piazzolla Five Tango Sensations mit Bandoneon.
Also da hat er ein Quartett gesucht, hat sie gefragt.
Ich glaube, der Veranstalter wollte uns zusammen oder sowas. Also wir konnten ihn schon vor Jahren, wir waren total Fans von seiner Arbeit und besonders Minneapolis-Album, aber auch, was er repräsentiert. Diese grenzenlose Tätigkeit sein ganzes Leben. Er hat Berlioz und Stockhausen und Donatoni so gerne gespielt wie mit die Giganten von Jazzbereich. Und das ist wirklich diese Freiheit. Er sagt selbst, ich bin Tutti Frutti. Das ist ihm.
Aber das könnten Sie von sich auch sagen.
Weil er unser Beispiel war. Er ist irgendwie das allerbeste Freiheitsintroducer.
Wir hören L'Abandonite.
Also L'Abandonite,
weil das ist so einen schönen Part vom Cello haben dabei. Ja, das ist aber einfach Zauber. L'Abandonite aus dem Album Eternal Stories mit Michel Portal und dem Quatuor Ben. Ich finde, Sie haben einen wunderbaren Cello-Part. Wie viel ist davon geschrieben, wie viel ist davon improvisiert?
Bei L'Abandonite, ich weiß nicht, ich würde sagen, 2/3 sind geschrieben. Ja.
Aber man hört, dass es allen wirklich richtig Spaß macht. Also dann macht es natürlich dem Zuhörer auch Spaß.
L'Abandonite ist ein Wortspiel. Es ist zwischen Bandoneon und Abandonné, das ist
verlassen.
Genau. Die Musik klingt nie besser, als wenn man irgendwie diese Greifwille einfach nicht mehr kann.
Raphael Merlin, Sie wissen ja, Merlin ist eigentlich der überhaupt bekannteste mystische Zauberer. Sind Sie mit dem verwandt?
Meinen Sie Familien? Ja, leider nicht. Merlin ist ein Name, das ist ziemlich viel, ein bisschen wie Martin oder Dupont. Ja, und es ist lustig, wenn man in dem Wörterbuch sucht, Merlin meint eigentlich diese gigante Hammer. Hammer für große Holzstücke.
Vorschlaghammer.
Ja, also es hat mit Zauber wenig zu tun.
Wenig mit Zauber zu tun. Naja, ich glaube, Sie sind eher mit dem Zauberer verwandt als mit dem Vorschlaghammer. Ich habe noch so einen kleinen Fragebogen. Geht das?
Ja, ja.
Was gefällt Ihnen an sich besonders?
Geduld.
Was treibt Sie an?
Intensität. Inkandescenz. Transzendenz.
Auf welche Leistung sind Sie besonders stolz in Ihrem reichen Leben jetzt?
dass ich Deutsch sprechen kann.
Als Kind wollten Sie sein wie?
Fußballspieler, Jean-Marc Ferreri oder ja.
Wie können Sie am besten entspannen?
In Nachmittagslicht 23 Degrés Celsius, einen kleinen Schlaf, 20 Minuten.
Was ist für Sie eine Versuchung?
Oh, rauchen.
Was war Ihr schönster Lustkauf?
Ich kaufe immer Kopfhörer. Ich bin immer mit Kopfhörer in Trauma. Entweder verliere oder Klang nicht gut genug finde. Kopfhörer.
Haben Sie ein Lebensmotto oder eine Lebensweisheit?
C'est quoi, c'est la devise?
Ja.
Ja. Es ist eine Kombination von zwei. Es ist le ridicule ne tue pas et ce qui ne tue pas rend plus fort. Also das Lächerliche tötet nicht und was nicht tötet, macht kräftiger. Also das Lächerliche macht kräftiger.
Was können Sie besonders gut kochen?
Knapp nichts, aber ich habe großen Spaß, wenn wir mit meiner Frau diese Puten mit Zitronen und Zwiebel, also ein bisschen Poulet Yassa, diese Afrikaner, das machen wir sehr gerne.
Haben Sie eine Lieblingsfigur in der Geschichte?
Ich bin irgendwie bei Romain Gary fasziniert, der Schriftsteller. Aber auch, weil er eine besondere Verbindung mit der Bruder meines Großmutters hatte während der Krieg. Sie haben zusammen geflogen und er war nachher Botschafter in Amerika und hat ja, unheimlich Virtuosität für Schreiben. Also ja, wenn ich irgendwem vom Vergangenheitszeit treffen konnte, das wäre wahrscheinlich ihn.
Gibt es jemanden, mit dem Sie mal einen Monat tauschen wollten?
Ja, ich würde sehr gerne einen Monat statt Mozarts verbringen, nur um zu spüren, wie schnell und wie perfekt Musik einfach ankommen kann. Das wäre sehr interessant.
Mit Mozart tauschen.
War das nicht die Frage?
Die Frage war, mit wem Sie einen Monat tauschen möchten.
Aber ich würde mich selbst bleiben. Okay, dann andere Antwort. Dann einen Monat statt der französische Le Commandant Cousteau. Kennen Sie ihn? Der war ein von den besondersten Abenteurern, ein Aventurier, aber Spezialist für See. Jacques-Yves Cousteau, der war der größte Schützer für See und Fische und alle diese Wild. Und ein Monat statt ihm in dem Nordpol in die 80er Jahren, ja, das hätte ich wahrscheinlich sehr gerne entspannt. Also in dem Weiß, in dem Kalt und nur mit Natur.
Wir hören noch mal ein Stück, was Sie arrangiert haben, und zwar einige Lieder von Franz Schubert. Es ist ein Projekt, auf dem das Schubert-Quintett ist, um das man natürlich nicht umhin kommt und das wir jetzt leider unseren Hörern hier vorenthalten müssen, ob der Länge. Aber eins der Lieder können wir hören. Welche Auswahl haben Sie denn da getroffen für die Arrangements? Also zwei sehe ich, die Götter Griechenlands und auch Toten das Mädchen, die kommen ja beide in Streichquartetten vor.
Ja, also das ganze Kosmos für Schuberts Musik ist immer mit bei Lieder entweder erlaubt oder inspiriert oder und diese Verbindung wollten wir irgendwie illustrieren und es ist auch schön für uns Sinn zu greifen, zu verstehen, wofür wir so lang Rosamunde Quartett proben. Es hat Gründe, die in Götter Griechenlands versteckt ist und mit Matthias Görne konnten wir keinen besseren Botschafter dafür.
Götter Griechenlands, ein Lied von Franz Schubert. Das war eine Strophe daraus, die Sie, Raphael Merlin, hier in SWR 2 zur Person arrangiert haben. Matthias Görne sang. Und Sie haben das arrangiert nicht nur für Streichquartett, für Quatuor et Ben, sondern auch nochmal mit Kontrabassverstärkung. Ist es dann wichtig, dass da unten nochmal mehr Kraft ist?
Ja, natürlich. Als Cellist in dem Quartett weiß ich Bescheid, das Cello ist nicht tief genug.
Aber das, was wir vorher gehört haben von Michel Portal, da hat das Cello einen unglaublich tiefen Sound, dass ich denke, eigentlich einen Bass brauchen wir gar nicht mehr.
Ja, das ist mit alle unsere Tontechniker, der eigentlich Fabrice Blanchard auch Geigenbauer ist. Er weiß auch sehr gut, wie es umzumachen, damit das Cello als Bass klingen kann. Aber auch wir hatten damals mit Michel Portal einen Klavierspieler, Xavier Tribolet, der hat auch ziemlich viel von den Basslinien übernommen. Aber bei Schubert akustische Musik zu schreiben und nur mit Instrumental. Ich habe mit den Forellenquintett sehr viel rausgesucht und die Forelle-Lied war irgendwie ein Modell. Meine Pflicht war, wie hätte Schubert selbst seine eigenen Bearbeitungen für Götter Griechenlands oder andere Lieder geschrieben. Also das Einfachste war wahrscheinlich, die Kontrabasslinien zu schreiben. Das Komplizierteste war, ein bisschen zurückzugehen, bevor die Musikbegleitung zur Klavier nachgedacht wurde, aber statt das, was Schubert selbst für Streicher sich vorgestellt hätte.
Also das Ergebnis ist absolut überzeugend.
Ja, wahrscheinlich viel mehr Dank zu Matthias Görne als für meine Arbeit. Also Bearbeitungen, ich habe viel gearbeitet, viele verschiedene Sachen. Schubert, das war ziemlich logisch, also sehr transparent. Man muss nur manchmal große Optionen wählen. Entweder behalte ich Rhythmus, Sequenz oder behalte ich Harmonie, Kohärenz. Mit Kenntnis für Doppelgriffe am Bratsche hat man schon ziemlich alle die Lösungen im Hände.
Schön. Wir werden Sie morgen in Schwetzingen hören mit dem Quatuor et Ben, mit einem reinen Beethoven-Programm. Schön, dass das stattfinden kann. Mit den beiden Quartetten aus Opus 18, Nummer 4 und 5 und Opus 127. Sie waren schon öfter in Schwetzingen, bei den Schwetzinger Festspielen, die jetzt in einer verkürzten Form gerade stattfinden. Dort haben wir aufgenommen, im Jahr 2014, das Streichquartett Opus 51 Nummer 2 von Johannes Brahms. Daraus hören wir noch einen Satz. Das war zum Schluss unserer heutigen SWR 2 zur Person das Menuett aus dem Streichquartett A-Moll, Opus 51 Nummer 2 von Johannes Brahms, live gespielt vom Quatuor et Ben bei den Schwetzinger Festspielen 2014. Und morgen wird das Quatuor et Ben wieder bei der Kurzausgabe der Schwetzinger Festspiele zu erleben sein und im Radio einen Abend später, am Dienstagabend im Abendkonzert ab 20.03 Uhr. Raphael Merlin, der Cellist des Quatuor et Ben, war unser heutiger Gast in SWR 2 zur Person. Mein Name ist Dagmar Munk. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.